Svenja, was bedeutet für dich radikale Selbstfürsorge und wie unterscheidet sie sich von Selfcare-Produkten und Selfcare-Instagram-Profilen?
Radikal habe ich verwendet, weil ich da so den eigentlichen Wortsinn ganz passend fand. Also so von Grund auf, umfassend, ganzheitlich vielleicht auch noch. Und ich dachte, das passt ganz gut, um mich eben genau davon abzugrenzen, beziehungsweise den Begriff nochmal so davon abzugrenzen, was ja wir gerade so auf Social Media als Selfcare verkauft kriegen und verkauft so im wahrsten Sinne des Wortes, weil es da eben unglaublich oft darum geht, dass man ja irgendwelche Produkte konsumieren soll oder keine Ahnung, in teure Retreats reisen soll und das bringt einem dann alles, was man braucht, um glücklich zu sein, so mehr oder weniger. Und ja, ich wollte eben mit dieser radikalen Selbstfürsorge, also so einer ja grundsätzlicheren Haltung gegenüber sich selbst, so ein Stück weit tiefer gehen, weil auch das, was eben oftmals so schnell geraten wird, was man tun kann, wenn man nicht so gute Laune hat oder sowas, diese Standardtipps wie, ach, geh doch mal zum Yoga oder geh doch mal spazieren oder schreib doch mal ein Dankbarkeitstagebuch oder geh doch mal in die Badewanne, so all sowas, wird vielleicht ja oft sogar ausprobiert von Personen und die sind dann aber im Nachhinein oftmals enttäuscht, weil diese Sache überhaupt gar nicht die Wirkung hat, die man sich erhofft. Wir benutzen das wie so eine Art Pflaster. Wir denken, okay, jetzt gehe ich in die Badewanne und danach geht es mir dann wahrscheinlich wieder tippitoppi, weil immerhin war ich ja dann in der Badewanne und das ist doch, was sie alle sagen im Internet. Und logischerweise ist man dann enttäuscht, wenn diese Wirkung eben nicht einsetzt. Was ganz einfach daran liegt, dass die Probleme ja selten daher rühren, dass man zu wenig Zeit in der Badewanne verbringt. Oder zu wenig, keine Ahnung, Tee trinkt oder sowas. Das sind alles irgendwie ganz gute Wege, um überhaupt mal wieder so ein bisschen runterzukommen, beziehungsweise auch Zeit mit sich selbst zu verbringen und sich so ein bisschen aus diesem ganzen Produktivitätshamsterrad herauszuholen. Aber es ist eben nicht die Sache an sich, die dafür sorgt, dass es mir besser geht.
Inwiefern ist radikale Selbstfürsorge antikapitalistisch?
Da geht es mir erstmal auch eben nochmal um diese Abgrenzung zur Wellness-Industrie, die ja inzwischen irgendwie so milliardenschwer ist. Es geht eben darum, dass ich nicht erst irgendwas kaufen muss, irgendwelche Produkte oder sowas, um selbstfürsorglich zu sein. Dazu brauche ich erstmal ja nur mich selbst im Grunde. Und das allein ist letzten Endes schon antikapitalistisch in a way. Ich konsumiere eben nichts. Ich mache das zum Selbstzweck. Das ist auch ganz wichtig. Und nicht, um mich ja dadurch irgendwie noch weiter zu optimieren, um dann noch produktiver, noch leistungsfähiger zu werden. Oder vielleicht auch noch widerstandsfähiger zu werden. Und das Ding ist, dass wir oft aus ja, so einem Bedürfnis heraus handeln, uns irgendwie zu fühlen. Also, keine Ahnung, wir wollen uns sicher, selbstbewusst, zufrieden fühlen. All diese eher als angenehm wahrgenommenen Gefühle eben. Und alles Unangenehme wollen wir tunlichst vermeiden. Und was wir da eben oftmals nutzen und was uns auch vom Kapitalismus unter anderem so angepriesen wird, was wir da zu Betäubungszwecken quasi nutzen, ist letzten Endes auch wieder nur Konsum. Deswegen finde ich, dass man ja so ein Stück weit auch die Macht über sich selbst und die Macht darüber, womit verbringe ich meine Zeit, wofür gebe ich mein Geld aus, die gewinne ich oder die kann ich mir so ein Stück weit zurückholen, indem ich eben lerne, auch diese unangenehmen Gefühle auszuhalten, beziehungsweise dahin durchzumanövrieren und zu schauen, okay, wie kann ich mich selbst denn in allen möglichen Situationen am besten unterstützen? Beziehungsweise, es klingt immer schnell dann so, ach, wie kann ich mich selbst unterstützen, als müsste ich das alles alleine machen. Das ist aber überhaupt gar nicht wahr, weil dazu gehört eben auch, okay, wann ist denn vielleicht der richtige Zeitpunkt für mich oder ab wann schaffe ich das nicht mehr alleine? Ab wann frage ich vielleicht auch einfach nach Hilfe? Weil das ist auf jeden Fall auch immer erlaubt und sollte auf jeden Fall getan werden, wenn man das Gefühl hat, dass man das braucht. Und ja, es geht vielleicht auch noch so ein bisschen darum, so die eigene Verletzlichkeit auszuhalten, so ein Stück weit, beziehungsweise auch zu merken oder sich nochmal zu vergewissern, dass, oder nicht zu vergewissern, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass eben auch unangenehme Gefühle durchaus normal sein können, beziehungsweise eben auch zum Leben, so zur menschlichen Experience dazugehören. Und ja, dieses, oh, wenn ich nur irgendwann, keine Ahnung, jeden Tag meditiere und im Wald spazieren gehe und noch diese 5 Produkte kaufe, die mir ständig in der Instagram-Werbung angezeigt werden, dann bin ich für immer glücklich. So, das ist ja letzten Endes auch wieder nur ein Versprechen, ein leeres Versprechen vor allen Dingen vom Kapitalismus beziehungsweise vom kapitalistischen System. Weil ja, diesen Zustand, dass man eben irgendwann für immer einfach nur glücklich und zufrieden ist, der, ja, den gibt es nicht, der existiert gar nicht.
Du meintest ja auch eben, dass es dir wichtig ist, dass diese radikale Selbstfürsorge auch zugänglich ist für weniger privilegierte Menschen, beziehungsweise schreibst es auch so ähnlich in dem Buch. Wie ist es denn möglich, dass so eine Art der Selbstfürsorge kein Luxus irgendwie ist, sondern auch für wenig privilegierte Menschen und unterdrückte Menschen sehr wohl zugänglich?
Allein schon dadurch, dass es eben was ist, was nicht zwangsläufig Geld kosten muss. Das ist, finde ich, ein großer Faktor. Ein Faktor, der aber auch auf jeden Fall da ist, ist der Zeitfaktor. So, es ist natürlich nicht für alle Menschen möglich, sich irgendwie jeden Tag eine Stunde Zeit für sich selbst zu nehmen und was auch immer zu tun, was ihnen gut tut. So, aufgrund von ja, ausbeutenden Arbeitsverhältnissen, auf die Personen angewiesen sind, plus zusätzliche Care-Arbeit und sowas. Und da haben wir vielleicht auch nicht immer oder da haben nicht alle Menschen unbedingt so viel Einfluss drauf, was an ja, Lebensumständen zu ändern, die eben geprägt sind von solchen ausbeutenden Arbeitsverhältnissen zum Beispiel. Worauf wir aber alle Einfluss haben, so ein Stück weit, ist, wie wir die Dinge tun, die wir tun und vor allen Dingen, wie wir dabei mit uns selbst umgehen. Wie wir ja so den ganzen Tag über mit uns sprechen, ob wir uns zusätzlich selbst auch noch super viel Druck machen, ob wir ja so ein bisschen einstimmen in diese ausbeuterischen Systeme, die uns irgendwie vermitteln, du bist nicht genug und du machst nicht genug, du bist nicht produktiv genug, bla bla bla. Ob wir das übernehmen oder ob wir versuchen, da irgendwie, sobald so ein Gedanke aufkommt, kurz innezuhalten und zu sagen, nein, so, ich mache jetzt eine Pause, weil die steht mir zu, auch wenn ich erst eine halbe Stunde gearbeitet habe oder so, als Beispiel. So, ich weiß auch, dass natürlich nicht in allen Jobs ich mir selbst aussuchen kann, wann ich eine Pause mache. Aber ja, da eben trotzdem so ein bisschen achtsam sich selbst gegenüber zu bleiben und vielleicht langsamer zu werden oder ja, zu versuchen, da nicht mit einzustimmen und sich zusätzlich auch noch selbst fertig zu machen. Das zum Beispiel ist ein Punkt, der mir total wichtig ist. Und auch da wieder so, ne, es gibt nicht den Schalter, den ich umlegen kann. Das ist alles ja, ein Prozess beziehungsweise was, was ich wirklich mir erstmal bewusst machen muss und dann ganz einfach üben muss.
Inwiefern ist radikale Selbstfürsorge feministisch?
Also erstmal ist es für Personen, die ja, diskriminiert werden, die marginalisiert werden in unserer Gesellschaft, im Grunde immer politisch, sich eben innerhalb dieser Gesellschaft oder innerhalb dieser diskriminierenden Strukturen ja, für sich selbst zu sorgen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Das hat ja auch ja, gewissermaßen eine Tradition. In den 1960er Jahren haben ja auch schwarze AktivistInnen der Black Panther Party zum Beispiel Selfcare als Überlebensstrategie letztendlich ja, nicht für sich entdeckt, betrachtet, sagen wir mal so, als Überlebensstrategie und auch als ja, so eine Widerstandspraxis gegen den Status quo. Genau. Also gerade wenn ich mich eben auch für ja, mehr Gleichberechtigung oder für was auch immer einsetze, eben dafür kämpfe, dass die Welt eine gerechtere wird, eine sicherere wird für sämtliche Personen, unabhängig davon, wo sie herkommen, wie sie aussehen, wie sie sich identifizieren und so weiter, dann kann ich das nur machen, wenn ich mich dabei nicht selbst aus dem Blick verliere. Also ich kann mich nicht langfristig und wirklich nachhaltig für was einsetzen, wenn ich keine Pausen mache zwischendurch, wenn ich nicht schaue, dass ich wieder zu Kräften komme, wenn ich ja, mich eben nicht um mich selbst kümmere. Und oftmals wird das irgendwie so, ja, so ein bisschen fast schon verlacht oder sowas. Habe ich ja oft das Gefühl, auch gerade in so sehr aktivistischen Kreisen, auch in linken Kreisen, ja, wird, glaube ich, schon häufiger so ein bisschen so getan, als bräuchte man das gar nicht. Als wäre man einfach immer so knallhart und könnte so quasi von Demo zu Demo, ohne jemals zwischendurch ja, sich Zeit zu nehmen, um vielleicht auch einfach Dinge zu verarbeiten. Das ist ja auch was, worum es geht. Dinge zu verarbeiten, Gefühle tatsächlich zu fühlen und eben auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Verantwortung für sich selbst und damit eben auch für ja, die eigenen Gefühle, für das eigene Handeln. Auch das ist eben Teil von radikaler Selbstfürsorge. Also es ist nicht nur so eben dieses, wovon wir ja schon gesprochen haben, das oftmals beschworene Schaumbad oder sowas. Es ist nicht immer angenehm, radikal selbstfürsorglich zu sein, weil es eben auch ja, darum geht, sich vielleicht mit den Dingen auseinanderzusetzen, mit denen man sich lieber nicht auseinandersetzen will. Konflikte anzusprechen, um ja, da mal ein Beispiel zu nennen.
Ein großer Motor für gesellschaftliche Veränderungen sind ja auch irgendwie soziale Bewegungen. Auch in antikapitalistischen linken sozialen Bewegungen herrscht trotz allem gegen dieses System sein oft auch ein Leistungsdruck und Menschen fällt es schwer, sich irgendwie ja auch aus Gruppen mal herauszuziehen, wenn es die Kapazitäten nicht hergeben oder Verantwortungen mal für eine Weile abzugeben. Ja, was meinst du denn, welche Rolle spielt Selbstfürsorge für eben linke soziale Bewegungen oder welche könnte sie spielen?
Ich würde mir wünschen, dass Selbstfürsorge da eine viel, viel größere Rolle spielen würde, beziehungsweise dass sie ja nicht so belächelt wird, nicht als was abgestempelt wird, was irgendwie für ja so ein Luxus ist für Menschen mit bestimmten Privilegien, weil das ist de facto einfach nicht so. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so, weil es so als Ersatz betrachtet wird. Irgendwie so, es ist mir schon häufiger begegnet, irgendwo auf Social Media, so dass Self-Care ja nicht irgendwie die staatliche Fürsorgepflicht, die es ja eigentlich auch gibt, ersetzen kann. Und nee, natürlich nicht. So war es aber eben auch nie gedacht, beziehungsweise ja, wäre das totaler Quatsch, das irgendwie verfolgen zu wollen, das eben dadurch zu ersetzen. Es geht da halt again darum zu schauen, okay, was kann ich denn trotz der Dinge, die irgendwie ja nicht so gut sind, für mich tun und dadurch dann eben auch wieder meine Kräfte bündeln oder sammeln, um mich weiter zum Beispiel in linken Kontexten zu engagieren. Es gibt natürlich für nichts irgendwie so einen Schalter, den man einfach nur umlegen muss, also auch nicht für dieses vermeintliche Stärke zeigen müssen, was ja ich aus linken und auch aus feministischen Bubbles irgendwie so kenne. Es hilft wahrscheinlich oder es kann wahrscheinlich ein guter erster Schritt sein, sich selbst regelmäßig daran zu erinnern, dass man nicht immer nur stark sein muss, auch wenn man sich irgendwie für eine bessere Welt einsetzt oder sich als Aktivistin oder als Feministin bezeichnet, sondern dass man da genauso sich Schwäche und Verletzlichkeit zugestehen darf. Und so ein bisschen geht es für mich auch in die Richtung so Unlearning Perfectionism. Also nicht nur was so ein sich immer pausenlos und voller Energie für was einsetzen zu können, aber dann natürlich auch irgendwie perfekte Ergebnisse zu bekommen oder tatsächlich auch was zu erreichen. Das kann ja auch einfach super frustrierend sein, gerade in solchen Kontexten, weil sich eben so unglaublich wenig verändert. Und wenn, dann findet diese Veränderung unglaublich langsam statt. Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen oder mir hilft immer wieder aufs Neue, mir nochmal in Erinnerung zu rufen, dass wenn ich gegen diese Gefühle von oder gegen diesen Leistungsdruck und diesen Perfektionismus in mir selbst ankämpfe, dann kämpfe ich damit im Endeffekt auch gegen ja, ein System, das diesen Leistungsdruck und auch einen gewissen Perfektionismus voraussetzt.